Folge 255 von der Webverbesserin mit einem sehr, sehr spannenden Interviewthema. Denn wer hat es als Selbstständiger nicht schon mal in irgendeiner Weise erlebt? Einen Kunden aus der Hölle. Der Kunde, mit dem man überhaupt nicht klarkommt, den man nie zufriedenstellen kann. Naja, und als Selbstständiger steht man in so einem Projekt ja gerne da, irgendwie zwischen Servicegedanken und Selbstwerterhaltung und leichten Nervenzusammenbruch. Was man in solchen Momenten am besten machen kann, das weiß mein Interviewgast Jeanette Vigoda. Jeanette ist Organisationsberaterin, Teamentwicklerin und Coach und sie ist die Expertin für Selbstständige in schwierigen Kundensituationen. Und das Thema fand ich so spannend, dass ich sie zu einem Interview in meinen Podcast eingeladen habe. Ja, und das Ergebnis kannst du dir jetzt anhören. Viel Spaß beim Anhören. Los geht's.
Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt es gerade im Intro gehört, ich habe heute einen Gast an meiner Seite und zwar die liebe Jeanette. Ich freue mich so, dass du da bist. Hallo, ja. Hallo. Jeanette, ich habe zwar im Intro schon einiges über dich verraten, aber bitte stell dich gerne nochmal selber vor. Wer bist du, was machst du?
Ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin Jeanette Vigoda, ich lebe in Hamburg und berate dort zum einen als Organisationsentwicklerin und Teamentwicklerin große Unternehmen bei der Transformation und das mache ich schon 10 Jahre und habe über die Jahre hinweg festgestellt, dass es ja ganz viele Leute gibt, die im Prinzip dort mit Kunden arbeiten und ihre Expertise versuchen sozusagen an Land zu bringen und dann häufig, ich sag mal so, das Gefühl haben, sie kriegen ihre Kompetenz nicht so richtig auf die Straße und können nicht wirklich wirksam werden. Und da habe ich im Prinzip angefangen, mir das Ganze mal anzuschauen. Und im Prinzip berate ich jetzt Berater und B2B-Dienstleister zum Thema, wie kann ich eigentlich gut mit meinen Kunden umgehen?
Ja, weil es ist ja auch wirklich ein riesengroßes Thema, dieses Miteinander, ne, ein gutes Miteinander zu schaffen. Und ich glaube, das kann ich verraten, ne, dass wir bei der Entwicklung deiner Seite und so da so ein bisschen uns immer mal zusammengesteckt haben, ja, und immer genau ausgetauscht haben. Und ich bewundere seit vielen Jahren, was Jeanette macht, weil sie macht so eine coole Arbeit. Aber das werdet ihr ja heute noch alles erfahren. Und es gibt auf Jeanettes Seite, kann ich jetzt schon mal spoilern, ich mag das Wort Freebie nicht, aber es ist wirklich ein geiles Ding. Es ist eine Lead-Generierung. Ich habe sie im Grunde auch dazu genötigt. Ich glaube, wenn es nach Jeanette gegangen wäre, dann hätte sie das wahrscheinlich so erstmal eingestellt und gesagt, hier, nehmt euch den Mehrwert.
Definitiv.
Ja, das ist immer so das große Thema. Aber man muss wirklich sagen, sie hat ein also so grenzgeniales schon E-Book erstellt über die verschiedenen Kunden aus der Hölle. Ich habe es so genossen. Ich durfte ich ja reingucken. Und wie man mit ihnen am besten umgeht. Und ich dachte, vielleicht starten wir hier bei diesem, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in diesem Miteinander mit Kunden entstehen eben auch immer wieder Konflikte. Es entstehen immer wieder Situationen, wo man sich so innerlich denkt, und jetzt ganz ruhig und durchatmen. Und ich sage ja immer provokativ, Kunden aus der Hölle an so einer Stelle. Du hast verschiedene Kunden da zusammengetragen. Magst du vielleicht mal so ein, zwei verraten, die da drin stehen und vielleicht mal so ein paar Tipps geben? Wie würde man theoretisch mit denen umgehen?
Na klar. Also ich glaube, einer der Typen, die wir alle kennen und die am weitverbreitetsten sind, sind natürlich die Preisdrücker. Dass egal, was es kostet, egal welche Leistung und wie viel Rabatt man gegeben hat, nein, da geht immer noch mehr. Und die Frage ist ja immer, ich will den Auftrag haben, also bin ich dann irgendwie vielleicht kundenzentriert und komme dann irgendwie den Leuten entgegen. Mhm. Und was ich da eben so gefährlich finde und weshalb ich finde, wir müssen da wirklich alle noch viel öfter drüber sprechen, ist, Es gibt einen nachhaltigen psychologischen Effekt, wenn ich ganz viele Rabatte gebe und oh, dann ja. hier nochmal und da noch was extra und da noch on top. On the long run, muss man sagen, leidet letztendlich auch unser Gefühl unseres Selbstwerts darunter. Das heißt, ich gebe Dinge raus, wo ich eigentlich vorher gedacht habe, nein, das ist schon total wertvoll für meine Kunden. Mhm. Und damit, ich sag mal so, schieße ich mir eigentlich selber ein bisschen ins Knie. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, dann auch für sich selber eine Grenze zu setzen und ganz früh zu sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Also entweder wollt ihr mit dem Preis runtergehen und dann gibt es auch sozusagen weniger Umfang. Oder ihr wollt mehr Umfang haben und dann müssen wir einfach am Preis gucken. Und ja, ich weiß, es gibt Zeiten, so wie im Moment, wo es durchaus eine wirtschaftliche Frage sein kann. Da müssen wir alle, ich sag mal so, auch ja sehr sensibel mit uns umgehen. Was können wir uns eigentlich leisten? Und ich möchte eigentlich auch appellieren daran zu sagen, denkt mal daran, es ist euer Wert und würdet ihr im Prinzip eurer Partnerin, eurem Partner zugestehen, dass sie sich unter Wert verkaufen, das würdet ihr ja nicht machen. Insofern bin ich da beim Thema Preis, finde ich es tatsächlich wichtig, dass wir da sehr, sehr klare Grenzen setzen.
Ja. Das ist auch eine klare, das ist auch eine richtig smarte Strategie. Also nicht nur zu sagen, ja, ihr kriegt die Rabatte, gar kein Problem, sondern dieses, okay, das können wir machen, wenn wir die und die Leistung eventuell streichen, ist das was, also man bringt es wieder auf Augenhöhe an so einer Stelle, ne?
Genau, absolut, absolut. Darum geht es. Mhm. Und ich finde gerade im B2B-Dienstleistungsbereich, wenn man so als Solo-Entrepreneur, ja. so wie ich das ja auch bin, dann mit sehr großen Unternehmen verhandelt, ich sag mal so, David gegen Goliath funktioniert ja meistens nicht so richtig. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir im Prinzip im Kopf unseren eigenen Wert behalten und sagen, hey, wir sprechen hier auf Augenhöhe. Das finde ich total wichtig und genau.
Richtig guter Tipp. Okay, welchen Kunden aus der Hölle hast du uns noch mitgebracht?
Ja, was ich zum Beispiel noch mitgebracht habe, sind die Nörgler. Die mag ich auch sehr gerne. Da gibt es auch, wie ich finde, fast auch so eine Art Untertyp. Also Nörgler finden grundsätzlich immer irgendwas zu beanstanden, suchen dann immer nur das raus, was irgendwie gerade gar nicht läuft. Also das sind die, die man schickt ihnen ein Konzept von 50 Seiten und dann heißt es nur, da waren aber 3 Kommafehler. So. Also, ne, also das ist sozusagen ungefähr das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und egal wie gut die Leistung ist, positives Feedback gibt es schon mal gar nicht. Und wenn, gibt es dann immer nur die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und es ist natürlich eine Binsenweisheit zu sagen, ja, nehmt das nicht persönlich. Und ich weiß aber, dass sowas auch, das ist so ein bisschen wie so ein Tropfen, der langsam den Stein dann höhlt, dass die Botschaften, die sickern dann möglicherweise durch und dann irgendwann denke ich dann doch, naja, vielleicht hat der Kunde doch recht, vielleicht bin ich doch gar nicht so gut, wie ich mir das denke. Und ja, es ist wichtig, in meinen Augen da die Kritik ernst zu nehmen, gleichzeitig für sich selber aber auch ein gutes Maß zu finden und zu sagen, naja, ganz ehrlich, worüber reden die denn jetzt? Reden die jetzt über die Inhalte des Konzeptes oder weil da irgendwo vielleicht falsche Anführungszeichen gesetzt sind? Also da wirklich genau zu prüfen, ist das wirklich relevant für das Thema, über das wir sprechen? Und ich sag mal so, die machen das ja meistens nicht, weil sie wirklich so Komma-Fans sind, sondern weil bei ihnen selber, ich sag mal, so ein Zustand von Mangel herrscht, beziehungsweise meine Erfahrung ist auch, dass wenn es dann solche Nörgler dann irgendwie gibt, es ist gerade in Unternehmen so, dass da auch keine wertschätzende Unternehmenskultur vorhanden ist. Das heißt, das, was wir als Dienstleister dann dort erleben, ist eher ein Ausdruck der gesamten Kultur und der gesamten Stimmung, die da herrschen. Und da wirklich zu sagen, okay, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern die gehen eigentlich grundsätzlich mit allen Leuten so um, finde ich, ist dann, dient dann auch nochmal für uns, um uns da so ein bisschen resilienter zu machen.
Auf jeden Fall, ja. Und es ist auch wieder total spannend, weil es ist auch wieder so eine Art von Machtverschiebung in so einem Moment, ne? Jemand anderer geht hin und sagt, also das Konzept, ich habe es mir angeguckt, da sind erstmal 3 Kommafehler drin. Das wollte ich Ihnen schon mal mitteilen. So wird das schon eröffnet. Und sofort verändert sich ja die Dynamik in so einem Gespräch am Ende des Tages.
Ja, ganz genau.
Ist das auch so ein bisschen vielleicht das, was einen schwierigen Kunden am Ende des Tages ausmacht? Diese Verschiebung von Macht? Oder wer trägt denn die Verantwortung, wenn wir von schwierigen Kunden sprechen? Das ist ja gar nicht so schnell und pauschal zu beantworten.
Nee, das stimmt. Ich meine, allein der Begriff schwierige Kunden, das ist ja letztendlich dann immer aus meiner Perspektive, ne? Also empfinde ich diesen Kunden als schwierig. Es mag andere Leute geben, die mit dem oder der sehr gut zurechtkommen. Ja, wer trägt die Verantwortung? Also die Verantwortung liegt hier in meinen Augen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, die ich mir genau angucken muss. Also ich sag mal so, ein klassischer Auftrag, der dann unterzeichnet zurückkommt, wo ich dann eine Auftragsbestätigung schicke, da ist ja sehr klar aufgezeichnet, was sind die Dinge, die ich zu liefern habe, also sozusagen völlig emotionsfrei. Und dann gibt es aber, das ist so ein Konzept, das nennt sich psychologischer Vertrag, wo im Prinzip beide Parteien eben nicht nur über die faktischen Dinge sprechen, sondern auch, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Welche Erwartungen habe ich? Welche Erwartungen will ich aber zum Beispiel auch nicht erfüllen. Also es gibt, das höre ich gerade aus dem Bereich von Leuten, die viel mit 1:1 Kunden arbeiten, dass es dann so Dinge gibt wie eine Kundin schreibt sonntags nachts um 22:30 eine WhatsApp mit einer Frage und beschwert sich dann am Montagmorgen um 7:00, dass da noch keine Antwort gekommen ist. Wo ich nur dazu raten kann, ganz klare psychologische Verträge zu verhandeln und zu sagen, so, ich bin von Montag 9 bis Freitag um 18 Uhr vielleicht für dich erreichbar und ich antworte dir, wenn ich kann. So, und da tatsächlich im Prinzip durch die Grenzsetzung auch zu sagen, okay, ich erfülle meine Verantwortung, soweit ich sie dir zugestehe und darüber hinaus kannst du sozusagen nichts von mir erwarten.
Ja, super wichtig. Also die Rahmenbedingungen festlegen. Ich muss mir bewusst sein, in welchen Rahmen will ich meine Dienstleistungen erbringen. Und ich glaube, um nochmal an den Eingang unserer Diskussion heute über den Preisnörgler zum Beispiel zu sprechen, je unsicherer jemand ist als Dienstleister, gerade am Anfang, man hat noch nicht viel Erfahrung, man weiß seine Preise noch gar nicht so genau, man erfährt noch super viel. Das führt natürlich immer dazu, dass man am Anfang auf Leute genau stößt, die das auch sofort spüren, ne? Die riechen das geradezu. Ich erinnere mich immer wieder gerne an diese eine Geschichte, als ich noch frisch in der Selbstständigkeit war. Ich hatte meine ersten Gespräche für 1:1 und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, welchen Stundenpreis ich damals diesen Mann genannt habe, aber der meinte dann zu mir, ja, für eine aus dem Osten sind sie aber auch ganz schön teuer. Und das hat mich, und also deswegen muss ich gerade so lachen, weil er hat genau in dem Moment, er hat mich so getroffen und tatsächlich von dem Moment an war es auch nicht mehr auf Augenhöhe. Also ich habe mich dann schon fast ein bisschen genötigt gefühlt, darauf einzugehen, habe es aber, glaube ich, gar nicht mal gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich weiß, dass ich damals mit jemandem zusammengearbeitet habe, mit einem Coach, und die mir gesagt hat, dann musst du sofort auflegen und sagen, dann bin ich nicht der richtige Berater für dich, fertig.
Ja, genau.
Na, auch das sind ja Kunden aus der Hölle im Grunde, ja? Also Menschen, die von Beginn an so einen Crash verursachen, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und interessanterweise, gestern Abend war ich auf dem Sommerfest einer großen städtischen Vereinigung hier in Hamburg und da kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die mir erzählte, sie würde jetzt in einer Werbeagentur arbeiten und Projektmanagement machen und Meine erste Frage in solchen Fällen ist dann gerne, bist du denn zufrieden mit deinen Kunden? Und sie guckte mich an und sagte so, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, darum geht's doch gar nicht. Und dann dachte ich so, naja, doch, darum geht's schon, weil es geht ja nicht darum, dass wir nur super fluffige Kunden haben, aber es geht darum, wie verbringen wir eigentlich unsere Lebenszeit und wie verbringen wir letztendlich, wie gestalten wir die Beziehungen? Und wenn ich im Prinzip dort, wie soll ich mal sagen, die mir nicht die Frage stelle, wie gut finde ich das eigentlich, was hier passiert, und bin ich mit der Beziehung, mit der Arbeitsbeziehung nicht zufrieden, dann ist es schon eher so, dass ich Gefahr laufe, mir dann zum Beispiel auch irgendwelche Nörgler an Land zu ziehen. Oder ein anderes Beispiel, was ich jetzt tatsächlich als Teilnehmende in Gruppenkursen häufig beobachte, dass es da gerne einen Typ gibt, auch die oder der immer Fragen stellt, also ganz, ganz viel fragt. So irgendwie, ja, wo finde ich denn das und wo ist denn jenes und das habe ich nicht verstanden und so weiter. Und die Leute sozusagen mit an Bord zu nehmen, ist ja völlig in Ordnung, da nochmal Hilfestellung zu geben. Gleichzeitig beobachte ich auch, dass es da so einen Punkt gibt, wo ich dann reinrufen möchte, denk doch mal selber. Also, dass es einen bestimmten Typ gibt, der im Prinzip den GruppenleiterInnen das Gehirn entgegenstreckt und sagt, denk mal bitte für mich.
Ja, rette mich. Also ich bin krasser, rette mich. Ja, genau. Die gibt es.
Genau. Und da denke ich wiederum, da würde ich mir schon wünschen, dass da viel mehr Leute sagen, ja, spannende Frage, denk doch mal selber. So, was denkst du denn dazu, um die einfach wieder ins Denken zu bringen, damit auch selbst zu empowern, damit sie eben nicht immer das Gefühl haben, so, oh Gott, ich brauche immer andere Leute, die mir dann denken, helfen. So, das beobachte ich und frage mich eigentlich und wundere mich immer, dass da viel weniger sagen, so, ja, tolle Idee, was denkst du denn dazu?
Ja, weil man natürlich auch sofort denjenigen auch wieder aushebelt an so einer Stelle, ne? Und also ich kann schon mal spoilern, in diesem E-Book kriegt man so viele Tipps und Tricks, also holt es euch unbedingt. Ich pack's auch nachher in die Shownotes rein. Aber ihr merkt schon, Jeanette ist absoluter Profi seit vielen, vielen Jahren und das ist, also es war einfach ein Genuss, das zu lesen. Es ist auch toll, sich mit dir jetzt darüber zu unterhalten, weil es unheimlich interessant ist, wie du an diese Dinge rangehst. Was du auch hast, ist natürlich ein sehr, sehr schönen Blog, wo man auch so ein bisschen querlesen kann, habe ich auch getan. Und im Blog, das fand ich total toll, habe ich mir rausgesucht, sagst du, dass man die unsichtbaren Strukturen lesen muss. Das kommt häufiger mal vor. Also was verstehst du darunter und inwiefern hilft das bei den Problemen?
Ja, die unsichtbaren Strukturen lesen, das bezieht sich für mich vor allen Dingen darauf, wenn ich mit Unternehmen arbeite und Unternehmen kennenlerne, gerade so im ersten Call, da kann ich alleine über so, sei es nur die Website oder wenn ich die Chance habe, mal vor Ort zu sein, über den ersten Kontakt mit den Leuten bei der Anmeldung, sei es nur irgendwie ein Pförtner in die Free oder eine ganz entspannte Dame, kann ich so viel lesen daraus. Ist das eine Kultur, die, ich sag mal so, besonders hierarchisch ist? Ist es eine Kultur, die sehr willkommen ist oder nicht? Da kann ich so viel draus lesen, was mir wiederum Informationen darüber gibt, in welchem Kosmos, in welcher Blase befinden sich eigentlich meine Kunden. Und ich sag mal so, da passieren dann einfach so schöne Dinge, dass ich im Prinzip schon beim Pförtner merke, okay, das ist ein wahnsinnig hierarchisches Unternehmen zum Beispiel. Und ich kann für mich schon letztendlich prüfen, während ich im Fahrstuhl stehe, will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Und wenn ich das für mich letztendlich überlege, auch dann, sage ich mal, bringe ich mich auf Augenhöhe mit den Kunden, denn ich finde, gerade für EinzelunternehmerInnen ist es ja so, wir sind natürlich weniger als ein großes Unternehmen und gleichzeitig müssen wir deshalb sehr bewusst sein über, wie gehen wir da eigentlich in so ein Gespräch rein, weil es ist genau wie du sagst, sie merken es unbewusst und wenn wir tatsächlich dort mit, ich sag mal so gestreckten Rückgrat reinkommen, dann ist das auch eine Haltung, die wir nach außen tragen und die uns einfach hilft, auf Augenhöhe zu verhandeln.
Total. Ich will auch gerade im Solopreneur-Kontext, also wir sind ja jetzt sehr viel noch bei diesem Anfangsding, bevor ich den Kunden überhaupt zusage, wie bemerke ich Dinge, wie nehme ich das wahr? Und ich überlege gerade diese unsichtbaren Strukturen im Solopreneur-Kontext. Also eine Sache, die mir tatsächlich einfällt, die für mich eine, man sagt es heute so schön, Red Flag ist, ist, wenn jemand in einem Kennenlerngespräch, ich sage bewusst nicht Verkaufsgespräch, ich möchte meine Kunden erstmal kennenlernen. Also ich arbeite tatsächlich nicht mit jedem 1:1, weil das ist bei mir eine sehr intensive Geschichte und ich habe viel mit denen zu tun und da überlege ich mir genau, wen will ich da drin haben. Aber eine rote Flagge, die ich heute zu 1000% erkenne, ist, wenn jemand in so einem Gespräch mit mir drin ist und das meistens eröffnet mit: Also, ich habe schon mit dem und dem gearbeitet und das war alles Scheiße, Entschuldigung für das Wording, oder auch krasseres Wording, also oder wenn es losgeht wirklich mit 5 einzelnen Geschichten, was alles doof gewesen ist, das ist für mich eine riesengroße rote Flagge, weil ich genau weiß, das ist ein Kunde, den werde auch ich nicht zufriedenstellen können. Also das hat nichts mit den 5 Vorgängern zu tun und nicht falsch verstehen, Achtung an alle da draußen, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es ist auch gut, auch mal, wenn man zum Beispiel in einer Einwandbehandlung ist mit einem Kunden und der sagt, ah, ich habe wirklich noch Bauchweh, weil ich habe eine ganz blöde Erfahrung mal da und da gemacht. Das ist eine komplett andere Geschichte, als in das Gespräch reingehen und sagen, ja, ich wusste noch gar nicht, ob ich das heute mache. Und das ist das Faszinierende bei dieser Art Kunde, die machen das direkt zu Beginn. Die gehen direkt zu Beginn in dieses Gespräch und das irgendwie alles, was du so erzählst, wirkt für mich die ganze Zeit wie so eine Waage tatsächlich. Dass am Anfang auch hier dieses Machtverhältnis, ist auch ein blödes Wording vielleicht mit dem Macht, aber ist es auf Augenhöhe? Und dass man sofort in so einem Moment diese Waage in ein Ungleichgewicht bringt und man merkt, der andere will eigentlich schon so, also eigentlich möchte ich gar nicht mit dir sprechen, weil eigentlich bin ich mit der ganzen Branche und all diesem schon total durch. Das würde mir jetzt so für unsichtbare Strukturen in diesem Solopreneur-Kontext einfallen.
Absolut, absolut. Ja, ich sag mal so, ich denke gerade jetzt sozusagen über auch meine Erfahrungen nach. Ich mache da auch ganz viel, ehrlicherweise, aus, wenn ich die Website mir angucke.
Oh, ich also, wollte es sagen, ja. Total.
Welche Onboarding-Prozesse sehe ich auf der Website?
Ja.
Und also ich weiß, eines der schönsten Beispiele, wo ich so dachte, interessanter Prozess, das macht mich letztendlich auch als mögliche Vertragspartnerin auf der anderen Seite, nämlich als jemand, der Geld da lassen will, macht es total klein. Das war nämlich auf einer Seite. Da ging es um eine spezialisierte Dienstleistung im Bereich SEO. Und im Prinzip war es so, dass ich, bevor ich überhaupt gucken konnte, wann es einen Termin für einen Kennenlerntermin gibt, um zu gucken, ne, wie funktioniert das so, sollte ich erstmal die Stunde bezahlen. Und dann dachte ich so, ich werde doch nicht Geld irgendwo reingeben, ohne zu wissen, dass der Termin innerhalb der nächsten 4 Wochen liegt. Und das ist total spannend, weil das für mich auch so eine, das hatte für mich eher so die Wirkung von, sag mal so, wie so ein Schloss, wo irgendwie schon die Soldaten oben stehen. Na, bitte, ja. Ich möchte nicht, dass hier irgendwelche Leute spontan an meine Tür klopfen. Und gleichzeitig ist so dieses Erleben von, wie kann ich eigentlich entspannt in Kontakt kommen, um zu gucken, dass es funktioniert, das wird da völlig ausgehebelt. Also da, auch da dachte ich so, okay, das würde mit uns, wird das so nix.
Ja, na absolut, das wird so nix, genau so ist es. Und jetzt geht mir auch so durch den Kopf, es ist ja auch ganz viel unbewusst, was man macht, aber ja. Die Website sagt eine Menge über den anderen aus, und wenn man zum Beispiel mit mir 1:1 arbeiten will, muss man vorher einen kleinen Fragebogen beantworten. Mhm. Und bei dem Fragebogen denke ich mir auch immer, wer den nicht beantworten mag, also da kommt so ein Ja, Nein, also bei einer offenen Frage, das ist auch schon was, wo ich dann so denke, ui, erstens kommt er wirklich zum Gespräch, wenn ich einen Termin gebe, beziehungsweise vergebe ich mittlerweile an solche Leute gar nicht mehr den Termin, sondern sage, du, aus Ja und Nein kann ich überhaupt nicht viel lesen. Mir wäre es wirklich super wichtig, erstmal zu erfahren, was möchtest du denn, wo soll das Ganze hingehen, was willst du eigentlich, damit ich sagen kann, ob das Gespräch für uns beide überhaupt Sinn macht. Und jetzt wird mir gerade, wo wir miteinander reden, bewusst, dass ich das im Grunde auch mache, weil sonst kommt der andere in ein Gespräch, ich weiß gar nichts über den, das mag ich nicht. Ich mag ja wissen, wer kommt in so ein Gespräch zu mir und passt das so ein bisschen. Und ich glaube, dass wir da jetzt eine Menge Tipps rausgearbeitet haben, für Leute, die erstmal unsicher sind, wie gehe ich da ran, wie filter ich auch. Also Kunden aus der Hölle, nehmen wir bitte immer alle ein bisschen relativ. Mhm. Aber ich würde es jetzt mal so runterbrechen, wie filtere ich eher unpassende Kunden heraus. Genau. Ne? Weil am Ende geht es um die richtigen Kunden.
Genau, und ich finde es auch völlig in Ordnung, im Prinzip vorher zu sagen, ja, mir ist es wichtig, dass ich da quasi nicht so ein Blind Date mit dir habe, und deshalb füll mir bitte diesen Fragebogen aus. Und was ich da total gut finde, ist vor allen Dingen, dass die Kundinnen und Kunden sich selber nochmal reflektieren müssen, was will ich eigentlich von der? Mhm. Und das finde ich ist nochmal extrem wichtig, weil, seien wir ehrlich, mal schnell auf irgendeinen Kennenlerngespräch-Button zu klicken, weil die Website gerade so schön nicht sonst nichts Besseres hat. Geht ja relativ schnell, aber sich da einmal Gedanken drüber zu machen und eben nicht das Denken auszulagern. So, ja, wir lernen uns gerade kennen, sag mir doch mal, was du für mich tun kannst. Auch das ist für mich so ein Punkt von, hilf mir mal bitte denken. Und ich meine, wir sind alle erwachsene Leute und können da durchaus auch die anderen dazu anhalten, selbst zu denken.
Ja, und tatsächlich, letztes Wort dazu, meine Erfahrung ist, wenn man zum Beispiel direkt einen Kalender auf seiner Seite hat, so von wegen, hey, lieber Kunde, völlig egal, wann und wie und wo, buch dir einen Termin mit mir. Das finde ich auch ganz spannend, wenn man einen Terminkalender hat und es ist jeden Tag, zu jeder Zeit irgendwas frei. Das hat schon eine Wirkung auf mich als Kunde, glaube ich. Das hat, also auch das bringt ein Ungleichgewicht rein. Und meine Erfahrung, ich mache es nicht tatsächlich, weil wenn ich einen Kalender einfach so anbiete, dann hat derjenige kaum ein Commitment herzukommen. Also das ist mir super wichtig, erstmal zu sagen, was genau möchtest du denn? Weil deine Zeit ist wertvoll, lieber, aber meine Zeit ist auch wertvoll. Und da wirklich in so ein Ausgeglichenheitsverhältnis zu kommen, super wichtig.
Ja. Genau.
Wenn wir jetzt drin sind in der Zusammenarbeit. Ne? Ja. Also wir haben jetzt einen Kunden rausgesucht, das sah am Anfang alles super aus und so. Und ja, dann kommt das Leben. Und da ist es natürlich auch wieder, gerade als Selbstständiger, auch wieder, also das Ganze kann ja auch unterwegs kippen in der Machtachse. Ne? Ich bin abhängig und der soll jetzt mir was bezahlen und so. Und jetzt ganz plötzlich kommt der Kunde so, der Nörgler beispielsweise oder der im Nachhinein vielleicht noch Sachen nachverhandeln will. Also was mache ich in solchen Momenten? Was würdest du raten? Also dieses Thema, auf der einen Seite die Abhängigkeit in so einer Zusammenarbeit zu haben und auf der anderen Seite aber zu merken, dieses Projekt, das kippt jetzt wirklich ab. Also es ist kurz davor zu kippen. Ich kann es so nicht handeln. Neu verhandeln, abbrechen, was sind so deine Erfahrungen? Und das ist sehr lange Frage, I know.
Ja, genau. Es ist eine sehr lange Frage. Und ich glaube, ich würde sie da gerne ein bisschen in Teile runterbrechen. Also zum einen finde ich, das Beste, was alle tun können, ist, wenn einer von beiden Seiten das Gefühl hat, irgendwie läuft es hier nicht so rund, wie wir uns das gedacht haben, dadurch aus zu sagen, okay, lass uns nochmal zusammensetzen, wie sieht denn unsere Zusammenarbeit gerade aus, läuft das oder läuft es nicht? Also ich mache es zum Beispiel so mit allen meinen Kunden, dass ich nach 3 Monaten gerade dann auch, wenn es gut läuft und nicht, aber nicht nur dann. Ich mache mit denen so ein 3-Monats-Gespräch und frage dann immer, sind wir denn noch so unterwegs auf dem richtigen Ziel, wie wir uns das vorher überlegt haben? Oder gibt es da irgendwelche Leitplanken, die wir vielleicht noch mal ein bisschen feinjustieren müssen, damit wir alle darüber nachdenken, können wir dann einfach auf dem Weg so weitermachen wie bisher? Und dann gibt es natürlich manchmal auch so Situationen, wo man so denkt, am Anfang war alles total nett und plötzlich nach 3-4 Monaten wird es irgendwie schräg. Also ich habe so ein Bauchgefühl oder die E-Mails werden so ein bisschen angespannter oder irgendwas ist da plötzlich. Und ich bin ein überzeugter Fan davon, dann wirklich auch mal so Gespräche sich echt einzuplanen und zu sagen, so, wir gehen jetzt mal auf die Metaebene und lasst uns mal hier darüber sprechen, wie unsere Zusammenarbeit gerade ist, wo es irgendwie gut läuft, wo wir vielleicht einfach noch gemeinsam nacharbeiten müssen. Und meistens ist es so, dass wenn es wirklich, ich sag mal so, im Eifer des dass die Leute so ein bisschen gestresst sind wegen irgendwas, dass sich das dann auch relativ schnell in so einem Gespräch auflöst. Dann gibt es aber so Dinge. Und ein Begriff ist da auch gerne die psychologischen Spielchen, dass es nämlich auch Kunden gibt, die im Prinzip so ein bisschen sind, so wie diesen Typ, den du vorhin beschrieben hast mit, ach, ich habe schon mit 7 allen zusammengearbeitet und keiner konnte mir helfen, dass es da letztendlich auch, ich sag mal, so Kunden gibt. Das hatte ich auch mal, wo im Prinzip es gab einen Auftrag, ein Konzept zu entwickeln und das habe ich dann gemacht. Dann hieß es bitte ja als PowerPoint-Datei, kein Problem. Und eine Woche später hieß es, nee, wir hätten das aber gerne in Excel. Okay, na gut, dann mache ich es euch in Excel. Dann die Woche drauf, nee, vielleicht als PowerPoint-Datei ist doch besser. Und ich dachte mir so, das macht ihr jetzt nicht ernst, weil, und hier ist ganz wichtig, wir haben nie über die Inhalte gesprochen, sondern lediglich über die Darstellungsform. Und als dann in der 4. Woche kam, nee, also irgendwie sind wir da immer noch nicht überzeugt, wir hätten es doch gerne als Excel. Da dachte ich so, es geht hier nicht um PowerPoint, Excel, ja, was auch immer.
Es geht um was anderes.
Die Inhalte. Sondern das, was hier läuft, ist sozusagen ein Machtspiel, was aber so angelegt ist, dass ich nur verlieren kann. Und da war es dann auch tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ich kann das konfrontieren. Ich habe das auch konfrontiert. Und es war letztendlich dann so, dass ich gedacht habe, nee, das da geht es tatsächlich darum, sich immer wieder zu vergewissern, dass der Kunde am längeren Hebel sitzt und sozusagen die Macht hat, mich sozusagen mal in die eine, mal in die andere Richtung zu schicken. Und dann dachte ich so, nee, meine Leistung ist nicht, dass ich im Prinzip den Leuten das Gefühl gebe, ich bin da wie so eine Katze, die hinter so einem Spielzeug herrennt, sondern ich bin Beraterin und habe dann tatsächlich irgendwann gesagt, nee, dafür bin ich dann wohl nicht mehr die Richtige.
Wow.
Das habe ich mir gut überlegt. Hab da tatsächlich auch, und das finde ich wichtig, und ich glaube, das sollten so Solopreneure wie wir viel öfter machen,
ja,
auch mir Coaching und Supervision geholt und habe dann gesagt, hier, na, was ist denn da los? Warum entgleitet mir das so? Und habe dann da tatsächlich für mich dann festgestellt, es geht überhaupt nicht um die inhaltliche Arbeit, sondern um was ganz anderes und für andere ich sag mal so, sich selber so Machtfantasien zu bestärken. Dafür stehe ich dann tatsächlich nicht zur Verfügung. Und möchte ich allen Hörern zurufen, auch ihr solltet für sowas nicht zur Verfügung stehen, weil es macht dann auch was mit euch.
Total. Und das ist, also es ist so mega spannend. Ich würde das auch gerne nochmal in eigene Worte fassen. Also das, was du gesagt hast, ist, ich sollte von Beginn an beobachten, wo die Waage ins Ungleichgewicht fällt und möglichst früh sozusagen hier reagieren. Also wenn ich das Gefühl, dieses Bauchgefühl, dieses berühmte Bauchgefühl, bevor es kippt, dass man hat, dass man merkt, der andere meldet sich irgendwie total wenig, es ist ein ruppiger Ton im Miteinander ganz plötzlich oder Aufgaben werden nicht erledigt und bleiben ewig im Raum und dann bleibt so eine gewisse Form von Unzufriedenheit, in welcher Form auch immer. Also wenn man das merkt, dass die Waage wieder ins Ungleichgewicht kippt, früh genug anzusetzen und das Gespräch zu suchen und zu sagen, okay, mal ganz kurz, der Rahmen, den wir gezogen haben, der ist gerade nicht mehr ganz so, wie kriegen wir das wieder hin? Und dann nehme ich noch mit, auch nochmal zu unterscheiden, sind wir am Ende auf der gleichen Zielebene oder sind das andere Dinge, um die es jetzt hier gerade geht? Also deine Diskussion mit dem PowerPoint, großartiges Beispiel, großartig. Sondern wirklich zu gucken, okay, geht's eigentlich hier noch um den eigentlichen Inhalt, die Inhaltsebene oder vielleicht eine ganz andere Ebene und kann ich das Spiel in Anführungsstrichen noch gewinnen und will ich das überhaupt noch? Also es geht ja auch um meine Energie am Ende des Tages, ne?
Unbedingt, absolut, total.
Und also du hast was sehr Schönes gesagt. Ich muss sagen, Jeanette hat mich auf das Ganze überhaupt erst aufmerksam gemacht. Es gibt ein wunderschönes Buch, Die Spiele der Erwachsenen.
Ja.
Und das ist in der Inhalt der Transaktionsanalyse. Da hat Jeanette mich mal irgendwann draufgestoßen, so dass ich in der Richtung mich auch mal weitergebildet habe. Aber Jeanette ist Profi da drin. Und das ist wirklich ein unwahrscheinlich interessantes Beispiel, was du ja auch immer wieder benutzt im Grunde in diesem Kontext. Also dieses Eltern, Erwachsenen und Kind-Ich. Magst du mal so ein bisschen die Zuhörer abholen? Inwiefern hilft das Modell bei schwierigen Gesprächen auch?
Genau. Ja, das, also ich sag mal so, ich werde jetzt ganz kurz das mal zusammenfassen. Also dieses Buch, von dem du vorhin erzählt hast, Die Spiele der Erwachsenen, das hat Eric Byrne geschrieben, Ende der 60er. Und Eric Byrne war ein amerikanischer Psychoanalytiker, der selber ich will mal sagen, eine ganze Schule, nämlich die Transaktionsanalyse, entwickelt hat. Und er hat, wie ich finde, was ich daran besonders schätze, seine Modelle sind alle so, dass sie relativ einfach zu erklären sind. Seine Maxime war, ein Modell soll ein 8-jähriges Kind auch verstehen. Und das finde ich total sympathisch, weil es geht nicht darum, möglichst künstlich, möglichst kompliziert zu sein. So. Das vorausgeschickt. Eric Byrne geht davon aus, dass wir alle drei Ich-Zustände haben, nämlich sozusagen mein aktuelles Erwachsenen-Ich, mit dem ich im Prinzip im Jetzt und Hier unterwegs bin. Das heißt, wenn ich meine Kaffeemaschine anmache, dann weiß ich, auf welchen Knopf ich drücken muss. Ich weiß, wo ich meine Tassen finde und ich weiß, dass ich mir vielleicht Haarmilch nehme, wenn ich eine Laktoseintoleranz habe. Das sind alles Dinge, die passieren im Hier und Jetzt und sind rational, sachlich und problemlösend. Und gleichzeitig sind wir ja alle auch aufgewachsen mit den Sätzen von unseren Eltern mit am Zebrastreifen stehen bleiben, nimm einen Schirm mit, es könnte regnen. Also so diese ganz klassischen, ich sag mal so, guten oder gut gemeinten Ratschläge. Das geht von der Bewertung hin, wie ich sag mal so, naja, Mathe kannst du nicht richtig gut, so wie Oma kannst du total gut kochen. Das sind alles Dinge, die kriegt man irgendwann zu hören, nimmt dann auf und hat sie dann quasi in seinem Kopf. Und auch dieses Eltern-Ich, das ist letztendlich auch häufig eine Instanz, die so ein bisschen kritisch sein kann auch. So nach dem Motto, dieses Konzept, was du da jetzt geschrieben hast, naja, so der richtig große Wurf ist es ja nicht. Diese Stimme in mir, die das sagt, ist, seien wir ehrlich, die hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, sondern ist eher so eine alte Stimme aus der Vergangenheit, die mich, ich sag mal so, nicht wirklich voranbringt. Und dann gibt es, kann es aber auch einen fürsorglichen Anteil geben. Wenn ich zum Beispiel merke, oh, mein Hals kratzt, und dann höre ich sozusagen meine Oma, die dann sagt, ah, Fencheltee mit Honig, trink doch mal, Kind. Und dann mache ich das und stelle dann fest, ach ja, mir geht's es ist eigentlich gut für mich. Und gleichzeitig gibt's dann noch als drittes das Kind-Ich, was viel mit Emotionalität zu tun hat. Also es kann spontan und kreativ sein, gerade befreites Lachen oder wenn ich wirklich mal den berühmten Schalk im Nacken sitzen habe, das ist tatsächlich was, wo man sagen kann, das kommt so aus dem sogenannten freien Kind. Und es gibt auf einer Seite ein rebellisches Kind. Also wenn ich dann manchmal denke, so, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, das mache ich jetzt aber nicht. So, das ist ja auch nicht wirklich aus meinem klassischen Erwachsenen-Ich, sondern es ist eher so was, wo ich denke, ich als Kind versuche da jetzt mal meine vielleicht nicht vorhandene Macht irgendwie auszuspielen. Und das sind alles so Dinge, wo wir davon ausgehen können, dass alle drei Ebenen, dass wir mit denen eigentlich jeden Tag unterwegs sind, jederzeit. Und das, ich sag mal so, das Fatale ist, wenn ich mir über diese drei Ebenen nicht bewusst bin, eigentlich gar nicht merke, wo bin ich jetzt unterwegs, dann kann es passieren, dass ich quasi nicht aus meinem, ich sag mal so, sachlich im Hier und Jetzt aus dem Erwachsenen-Ich spreche mit meinen Kunden, sondern zum Beispiel aus dem Kind-Ich, was sich da jetzt besonders anpasst, weil es Angst hat, dass es den Auftrag verliert. Und dann sagt, ja, nee, so ein bisschen, ne, wie Papa und Mama, ihr habt ja recht, ich, ne, hab mich schlecht benommen, so.
Ja, sei nicht böse auf mich, ich tue alles.
Oder, dass wir letztendlich auch zum Teil mit unseren Dienstleistern in so einer kritisch bewertende Richtung gehen und dann sagen, ja, also dieses Gruppenprogramm, das war jetzt aber gar nicht gut. Anstatt sich zu überlegen, ne, was hätte ich denn gebraucht, was und da in einen Dialog zu gehen oder was hätte ich dann gerne gehabt, ist es dann eher so, das war ja alles nichts und ich hätte jetzt gerne mein Geld zurück oder so. Also das sind ja alles Dinge, die im Alltag passieren können, wo wir letztendlich nicht uns nicht bewusst sind und eigentlich auch nicht überlegen, in welchem sozusagen mit welchem Teil von unserem Ich spreche denn eigentlich gerade. Ich hoffe, das war jetzt alles verständlich, auch für Leute, die mit Transaktionsanalyse noch nie irgendwie Berührung hatten.
Ich glaube, das Wesentliche, was man aus dem Modell mitnehmen kann, ist auch mehr Empathie für den anderen. Also wie er gerade reagiert, dass man viel, viel, viel schneller so sehen kann, ich will denjenigen nicht vorführen, weil sonst reagiert er eher auf eine kindliche Art und Weise. Und ich glaube, dass, wenn man das Modell kennt, zumindest war das mein großes Aha-Erlebnis. Ich habe damals mit dem Buch tatsächlich gestartet. Und mein großes Aha-Erlebnis war, dass Menschen, wenn sie reagieren, auf unterschiedlichen Ebenen reagieren und ich empathischer damit umgehen kann, tatsächlich zu sagen, ja, okay, das ist jetzt eine andere Ebene. Und ich glaube, dass das auch sehr hilft, dem anderen wiederum zu helfen. Also wenn du zum Beispiel so einen Kunden hast, der sagt, dieses Gruppenprogramm, das war wirklich gar nichts, dann weiß ich kann ihm aber auch umgekehrt helfen, indem ich zum Beispiel Feedbackbögen in so einem Programm einbaue und ihm erstmal helfe zu reflektieren. Was war eine Sache, die du hier mitgenommen hast, die du gelernt hast? Was war vielleicht, was sich vertieft hat? Dann fängt er an nachzudenken und dann fällt ihm auf, ich habe doch ein, zwei Sachen gemacht oder ich bin auf eine Handlungsebene gekommen. Also ich wusste es, aber jetzt konnte ich in die Handlungsebene kommen. Und ich glaube, das hilft einem enorm, auch kritische Situationen zu umschiffen. Ne?
Ja, unbedingt. Das ist genauso wie du sagst, dass es geht ja eben nicht nur darum, dass ich merke, was ist in mir los, sondern auch in dem anderen los. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, da erreicht mich eine unreflektiert kritisches Feedback jeglicher Art, und seien wir ehrlich, das kriegen wir ja alle immer mal, sich da dann genau anzugucken, was ist denn eigentlich wirklich der relevante Teil davon. Und gerade bei diesen, ich sag mal so, Urteilen, die sehr generalisierend sind. Das war ja alles nichts. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Da kann ich dann schon mal sagen, das ist so wenig differenziert, dass wir davon ausgehen können, dass es eben nicht aus dem, ich sag mal so, klassischen Erwachsenen-Ich kommt, sondern dass da noch alte Botschaften mit drin sind bei den anderen Leuten und wo unsere Chance dann eben tatsächlich ist, genau nachzufragen und zu differenzieren und zu sagen, was war es denn genau? Bay, kannst du ein Beispiel geben?
Exakt.
Was hättest du dir denn stattdessen gewünscht? Denn mit solchen Fragen bekommen wir die Leute tatsächlich auch dazu, in dem Moment selber zu denken und eben nicht nur in alten übernommenen Mustern sozusagen so rauszuschießen spontan. Mhm.
Ja, und tatsächlich hilft es ja auch bei der Lösung. Also wenn jemand so eine generalisierte Antwort gibt, dieses, ich bin total lost, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich stehe und was ich machen und tun soll, dann hilft es ja tatsächlich auch, eine interessierte Rückfrage zu stellen und zu sagen, wo genau stehst du denn jetzt gerade in diesem Moment? Also der andere merkt ja auch, ich will ihm helfen, ich will ihn abholen, aber ihm von diesem großen Ganzen erstmal in die kleinteiligere Ebene zu heben und zu sagen, okay, lass uns mal gucken, wo genau hilft. Und dann merkt er auch, nee, es ist gar nicht alles doof und alles unklar, sondern an der einen Stelle bin ich ins Stolpern geraten.
Genau. Und
auch mega interessant, womit genau ist es so ein inneres Ding, dass man sagt, es bringt ja sowieso nichts, weil mein Papa hat früher immer gesagt, keine Ahnung, mit Pferden kann man gern Geld verdienen. Das ist so ein Satz, der zum Beispiel häufig bei meinen Kunden, die aus dem Pferdebereich unterwegs sind, ist wirklich ein Glaubenssatz, was sich bei denen immer wieder verankert hat. Und ich kann sagen, viele meiner Kundinnen verdienen richtig Geld mit Pferden. Es ist total interessant, wenn man dann auch diese Sätze umdreht. Ne?
Hm.
Setzt aber auch voraus, dass ich mich selber nicht stressen lasse.
Genau.
Und das ist natürlich ein anderes Thema. Also das wirst du ja auch kennen, kennen wir alle, ja. Der Kunde kommt, der knallt einem so ein Feedback vor die Füße. Und gerade wenn man jetzt so drinsteckt, du bist im Gruppencall, du bist im Webinar, du bist im 1-zu-1-Gespräch oder in der großen Konferenzrunde mit dem Kunden und der haut es dir um die Ohren und du merkst erstmal, also ich merke das halt.
Genau.
Ja, genau.
Super. Ja, ganz toll.
Wenn man dann erstmal so merkt, dass das schon so mit so einem Kribbeln in den Händen los, also das merke ich, wenn bei mir das Adrenalin kickt, dann habe ich ein Kribbeln in den Händen, das geht bis hoch in die Arme und dann, aber das Adrenalin gibt mir ja auch gleich wieder einen Push zu reagieren. Aber was sind so deine Ideen oder auch Vorschläge, wenn es eben so kickt? Wie reagiere ich am besten? Wie fahre ich mich auch vielleicht runter? Erstens in einer Situation, wo ich sofort reagieren muss, ist ein Unterschied. Im Vergleich zu der, wenn ich die E-Mail kriege von einer, die ihr sagt, alles doof, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mir wohl Tee und esse mal einen Keks. Ist ja eine komplett andere Sache, ne?
Ja, das stimmt. Also man könnte jetzt sagen, Notfallkeks dabei zu haben, ist sowieso immer eine gute Idee. Das ist schon klar. Mhm. Nee, aber die Frage ist, was macht man in sozusagen in solchen Fällen? Was ich dann mache, ist tatsächlich eher innezuhalten und einmal wirklich bewusst ein- und auszuatmen. Denn ja, der Atem ist letztendlich das, was uns sehr schnell auch wieder quasi zu uns bringt. Wenn unsere Aufmerksamkeit eben irgendwo im Raum ist, dann sind wir schnell wieder da.
Mhm.
Und auch da können wir dann quasi so Schritte machen, wo wir es analysieren. Also es heißt coram publico, ja, hier Frau Vigoda hat oder hat nicht oder was auch immer. Dann zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das gehört. Habe ich das so richtig verstanden, nachzufragen? Und im Prinzip erstmal mit diesen Fragen auch aus der aktuellen sozusagen Angriffswelle, sage ich mal, ein Stück weit rauszugehen und dieses klassische aktive Zuhören praktizieren. Denn damit bin ich mir meiner Rolle als Beraterin dann auch nochmal wieder bewusst. Das heißt, ich mache eigentlich in dem Moment nochmal so eine Stärkung meiner Kräfte wieder.
Mhm.
Und viele Dinge sind, und das ist meine Erfahrung auch gerade dann, wenn es scheinbar aus heiterem Himmel gibt es dann plötzlich so einen kleinen Knallfrosch auf den Tisch und es macht einmal Peng und man denkt, was ist denn jetzt passiert?
Mhm.
Das sind Momente, wo ich inzwischen mich dann entscheide und sage, naja, offensichtlich liegt das, was hier jetzt so geknallt hat, hat nichts mit mir zu tun,
ja,
sondern da wollte einfach nur mal jemand kurz seinen Emotionen an etwas schrägen Ausdruck verleihen und im Prinzip, ich habe es jetzt abgekriegt. Und gerade wenn ich auch dann sitze, zum Beispiel vor anderen, und dann ist ja die Beschämung auch sehr groß in so einem Ding, dann zu sagen, wir machen einen Termin, wo wir wirklich entspannter drüber reden und genau uns das angucken, worum es eigentlich geht und nicht diesen defensiven jetzt habe ich mich schon irgendwie bei diesem Wort verheddert, mit diesem defensiven, mit dieser defensiven Haltung in dem Moment sozusagen weiterzumachen.
Hm.
Denn auch da würde ich sagen, geht es in dem Moment nicht darum, dass ich irgendwas besser machen kann, sondern es geht immer nur darum, dass ein Stück weit auch dieses Machtgefälle in dem Moment ausgelebt werden kann. Und je mehr ich mich wehre, desto stärker wird dann auf der anderen Seite auch der Druck. Und deswegen denke ich dann, nee, dann brauchen wir es auch jetzt hier gar nicht weiter zu versuchen. Das heißt aber nicht, dass Grenzüberschreitungen, verbale Unfreundlichkeit, ja, Lautstärken, irgendwelche schrecklichen Begriffe, dass wir uns die gefallen lassen müssen. Also dieses nicht in dem Ton und ich möchte eigentlich, dass wir hier anders miteinander bitte sprechen. Das finde ich ist ganz wichtig, dass wir da immer unsere eigenen Grenzen wahren sollten.
Mhm. Was mir auch manchmal hilft, ist, wenn jemand wirklich die Grenze überschreitet, kurz Stille und denjenigen erstmal angucken. Also wirklich mal so 1, 2, 3, dann, ich mache das ganz bewusst, dass ich dann in diesem Moment sage, okay, erstmal durchatmen in den Bauch, aber ich gucke denjenigen dabei an. Und meistens ist es so, dass der andere sofort anfängt zu relativieren, weil er gemerkt hat, ups, das war aber gerade eine Dioptrie drüber. Und dann kann ich sofort wieder in die Empathie gehen. Jetzt haben wir das Modell von vorhin. Also ja, Transaktionsanalyse ist nicht so easy peasy sofort zu verstehen, aber es ist unglaublich interessant, weil es einem sofort in die Empathie hilft. Und das, was du auch gesagt hast, dieses, okay, wo genau, was genau, ich habe das und das verstanden, also sofort wieder in die Lösungsebene zu gehen, dem anderen zu sagen, ich nehme das ernst, ich kann das wahrnehmen, aber nicht persönlich. Und da ist es super, super wichtig, ne? Also ja, total guter Tipp auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder kennt das auch, dass in verschiedenen Situationen einem das begegnet. Und jetzt sind wir ja im Webinar-Podcast. Deswegen möchte ich das natürlich auch gerne nochmal mit als Möglichkeit rausholen. In Webinaren gibt es einen Teilnehmertyp, da weiß ich, dass ganz viele meiner Kunden immer wieder Angst davor haben, nämlich dieser eine Typ, der reinkommt. Also den gibt es ehrlich gesagt selten in einem Webinar, der aber grundsätzlich erstmal alles besser weiß. Also du machst deinen Inhalt, du hast es gut vorbereitet und gerade meine Kunden sind in der Regel Kunden, die sowieso overdelivern ohne Ende und die dann sagen, ich habe aber Angst, dass dann einer reinkommt und der weiß alles besser. Manett, was ist denn dein ultimativer Tipp bei Besserwisser?
ja, mein ultimativer Tipp bei Besserwissern. Also zum einen, ich kann sie gar nicht vermeiden. Und in jedem Fall das nicht persönlich nehmen, denn es geht nie um dich und deine Kompetenz, sondern es geht nur darum, dass letztendlich diese Menschen den Spiegel brauchen, um sich selber wieder beweisen zu können, ja, nee, ich weiß ja sowieso alles besser und die Welt ist ja ganz gemein, dass ich eigentlich dieses Webinar nicht führe. Denn wenn die Welt fair zu mir wäre, dann wäre ich sowieso endlich da, wo ich überall hin will. Also das sind die Probleme anderer Leute und die können wir getrost ihnen überlassen. Und trotzdem ist die Frage, was mache ich denn dann damit? Ne? Also das sind ja wirklich Leute, die einem auch so die ganze Dynamik sprengen können. Und ich habe sehr gute Erfolge damit gemacht, indem ich im Prinzip denen das gegeben habe, für einen kurzen Moment, was sie haben wollen, nämlich bisschen Applaus, oh, das ist aber eine tolle Idee, oder ja, guter Aspekt, damit sie dann wirklich für sich so ein bisschen das kriegen, was sie haben wollen, nämlich Schulterklopfen und Applaus von außen, was sie sozusagen selber nicht geben können. Und dann auch wirklich ganz klar den eigenen Fahrplan beibehalten und sagen, ja, ist gut, ist ein Nebenaspekt, behandeln wir später oder können wir gerne nochmal hinterher drüber sprechen oder wie auch immer. Denn da ist es so, egal was du tust, du wirst nie die Leute dann dazu kriegen, dass sie letztendlich sagen, ja, alles klar, ich setze mich wieder hin und mache jetzt sozusagen als ganz normaler Teilnehmer mit. Das wird nicht funktionieren. Und was ich auch inzwischen immer mache und was ich tatsächlich auch, ich sag mal so, allen Leuten in jedem Webinar mitgeben würde, ist, macht am Anfang ich nenne es Gruppenvertrag. Wie wollt ihr miteinander arbeiten? Und diese Bedingungen bestimmst du als Webinarleiterin und kannst dann sagen, also wenn ihr eine Verständnisfrage habt, was auch immer, schreibt es in den Chat, meldet euch, keine Ahnung. Wenn ihr längere Fragen habt, dann gerne am Ende. Wie auch immer, aber damit ihr zum einen klar macht, ihr seid sozusagen hier der Host und ihr sagt, wie die Party läuft und zum anderen, damit auch für alle anderen die Erwartungen klar sind, denn diese Besserwisser, je mehr Spielraum sie haben, weil die Spielregeln vorher nicht klar kommuniziert wurden, desto leichter ist es für sie, quasi so einfach zu gucken, na, ich gehe jetzt mal zum DJ-Pult und lege mal eine andere Platte auf und dann gucken wir mal, was hier passiert. Mhm. Und das kann man eigentlich mit den klassischen Gruppenverträgen, indem man vorher wirklich klar macht, wie das hier zu laufen hat, kann man das ganz gut eindämmen. Und ich tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin überrascht, andersrum, dass es immer wieder gestandene Webinar-Menschen gibt, die ich erlebe, die keinen Gruppenvertrag am Anfang machen. Mhm. Sodass sich dann die Teilnehmenden selber quasi fantasieren können, wie sind eigentlich hier die Spielregeln, wie wollen wir miteinander arbeiten? Da denke ich, das muss ja nicht sein.
Muss das sein.
Ihr könnt das für euch vorher überlegen und sagt das einmal am Anfang und gut ist und dann seid ihr die Herren im Haus sozusagen.
Ja, aber es ist witzig, dass du das sagst. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es jemanden gibt, der immer alles besser weiß oder vor allem auch in diesem Chat sehr vorherrschend ist, also selbst wenn du die Regeln vorher festgelegt hast, und dann gibt es im Chat immer diese ergänzenden Kommentare, die aber vornehmlich von einer Person, ich habe auch die Erfahrung gemacht, also nimm diesen Kommentar und sag, ich sehe gerade, keine Ahnung, Horst hat das und das jetzt hier genannt. Und was ich dann gerne mache, ist zu sagen, Horst, das ist ein super Einfall und dazu würde ich gerne, dann stelle ich das in den Kontext. Also ich nehme nochmal einen Bezug dazu, stelle das nochmal in den Kontext zur aktuellen Folie oder zum aktuellen Strukturablauf und dann geht's weiter. Dann kann ich nämlich sagen, ja, das ist prima, ergänzender Kommentar dazu. Würde ich so und so und so bewerten und jetzt guck mal hier wieder weiter und dann sind wir wieder im Fahrplan drin. Und es ist wirklich witzig, was du sagst, Jeanette, weil wenn Horst diesen einen Glanzmoment hatte, dann ist es meistens so, dass er das Gefühl hat, jetzt kann ich loslassen, man hat mich gesehen und ich kann mich jetzt wieder ein Stück weit entspannen und er fühlt sich eingebunden in dieses Gruppenkonzept, was so interessant ist. Also dieses ganze Meiden, Wegklicken, Ignorieren, Wegdrücken, so, der existiert, der Horst, jetzt hat er wieder was geschrieben, shit, und man wird immer nervöser. Ja, das ist genau das, was einen immer unruhiger bringt, macht, ne, am Ende.
Ja, da sieht man wieder, dass du da ja wirklich unglaublich gut große Erfahrung hast im Webinaren und möglicherweise instinktiv da total viel richtig gemacht hast.
Oh, vielen Dank für die Blumen, da freue ich mich. Jeanette, jetzt haben wir so viele Tipps und Tools bekommen. Das war wirklich ein ganzer Blumenstrauß und ich tue mich natürlich immer schwer damit, aber ich frage trotzdem gerne, wenn du nochmal so drei Werkzeuge in den Vordergrund stellen sollst, also so drei Elemente oder eine Werkzeugkiste mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Menschen, was sind so Sachen, die du nochmal hier in den Vordergrund stellen würdest?
Genau, also die drei wichtigsten Bereiche, die wir eigentlich alle für uns klar haben sollten, ist klare Kommunikation am Anfang, also Erwartungen besprechen, die Grenzen auch kennen und dann eben den Kunden kommunizieren. Dann finde ich professionelle Distanz beziehungsweise die Klarheit meiner Rolle. Ich bin hier sozusagen nicht als die Privatperson unterwegs, sondern ich bin als gestandene Beraterin unterwegs, dass auch das hilft. Und denn wir werden in unserer Rolle angesprochen, das heißt nicht alles persönlich nehmen und wirklich immer genau zu gucken. Also für mich sind Emotionen und Trigger häufig dann eher auch nochmal wie so ein Merkmal von, da musst du nochmal genauer hingucken. Was ist wirklich das Sachliche, ne? Also da ganz klar zu gucken, was ist die Emotion und was ist die sachliche Information davon. Und genau, dann bin ich noch tatsächlich ein großer Fan von strukturierten Prozessen, denn ich glaube, wenn ich wirklich gute Strukturen habe, dann muss ich das nicht immer von vorne nochmal neu denken. Und das heißt, eine ganz klare, richtige Auftragsklärung, Zielvereinbarung machen, das am besten alles zu dokumentieren und auch regelmäßig nachzufragen, sind wir beide noch auf dem gemeinsamen richtigen Weg zu dem Ziel, was wir mal am Anfang vereinbart hatten. Weil es kann immer mal was passieren, dass sich Dinge ändern. Da denke ich, ist es wichtig, nochmal drüber zu sprechen. So, genau, das waren sozusagen die wichtigen Sachen. Und für die schwierigen Situationen durchaus einen Notfallplan zu haben, so, boah, was hilft mir denn am besten, um wieder in meine Kraft zu kommen? Also was sind gute Tools und Tipps für mich, um meine Resilienz wieder zu stärken? Und sei es der Keks in der Tasche zum Beispiel.
Der Keks hat es angetan. Großartig.
Ja,
ja gut, das ist immer was. Also wunderbar. Also ich glaube, diese Folge ist tatsächlich auch etwas, was man immer in der Tasche haben kann, weil ich denke, sehr, sehr viele haben jetzt sehr viel gelernt, was sie jetzt proaktiv vorher tun können, mitnehmen können, verändern können unterwegs. Und am Ende, es geht immer wieder um den Rahmen. Ne? Es ist wirklich was, was wir, glaube ich, hier auch nochmal als großes Fazit rausnehmen können. Also ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen, Jeanette. Das war unglaublich toll. Ich danke dir sehr für die Tipps. Hast du noch eine abschließende Message für die Selbstständigen da draußen, worauf sie noch achten sollten? Gibt es noch ein Abschlusswort?
Ja, mein Schlusswort für Selbstständige und Solopreneure wie uns alle ist, vor allen Dingen geht liebevoll mit euch um, weil ihr seid eure wichtigste Ressource. Setzt freudvoll, möchte ich fast sagen, eure Grenzen und ja, guckt auf eure Ressourcen und schätzt euren Selbstwert, weil ohne das habt ihr kein Business mehr. Und deswegen finde ich das so wichtig.
Ja, so gut, Jeanette. Wo finden wir dich im Netz? Was gibt es alles von dir? Ich packe sowieso alles in die Shownotes, keine Panik auf der Titanic, aber nenn gerne mal so die drei wichtigsten Points.
Genau. Bei Wirksam in Kontakt, da habe ich meine Angebote für Solopreneure, B2B-Berater. Und das gibt es sowohl quasi im Netz, man findet mich bei LinkedIn, da bin ich viel unterwegs und natürlich auch bei Instagram. Und insofern freue ich mich über alle Menschen, die dort sich mit mir vernetzen wollen, mal reingucken wollen und ja.
Großartig. Was macht das Podcast-Projekt, zu dem ich dich die ganze Zeit dränge? Jetzt kann ich Jeanette endlich festnageln an der Stelle.
Ja, genau. Das ist jetzt fies.
Das ist gemein, gell?
Echt fies, ja.
Aber ganz ehrlich, Jeanette, also dieses Interview war so, so gut. Verdammt nochmal. Wann fängst du endlich an, bitte einen Podcast zu machen?
Ja, also das tatsächlich ist es so, dass dieses Podcast-Projekt in mir extremst arbeitet. Denn ich weiß, wir alle haben Geschichten und Situationen von Kunden, die uns herausfordern. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die denken so wie ich früher. Ich musste mich da auch erstmal rausarbeiten, dass das irgendwie sich nicht glücklich zu sein, nicht zufrieden zu sein mit Kunden, dass das zum Business dazugehört. Und ich sage heute nein, das müssen wir nicht hinnehmen. Insofern, ja, tatsächlich jetzt der Sommer ist mein Plan, da die erste Staffel rauszubringen. Und ich lade wirklich alle ein und deswegen auch nochmal herzliche Einladung ans Vernetzen. Wenn ihr Geschichten teilen wollt, die gerne anonymisiert sind, meldet euch bei mir und lasst uns dazu austauschen. Und ich gebe gerne euch auch für die Zukunft da dann Tipps und Tricks und ja, helf euch sozusagen zukünftig in der Situation da besser mit umzugehen.
Wir haben es alle gehört, Jeanette wird den Podcast rausbringen. Ich freue mich. Jeanette, ich danke dir tausendfach für deine Zeit und diese unglaublich tollen Inspirationen und Ideen. Ich bin mir ganz sicher, dass das auch sehr viele genossen haben und die Folge wahrscheinlich sich irgendwie markieren werden, damit sie nicht verloren geht. Tausend Dank dafür und bis bald.
Ich danke dir. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit dir.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.